Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Einen schönen guten Morgen und hallo Februar. Ab heute fällt die Maske im Fernverkehr der Bahn. Darüber und über andere wichtige Themen dieses Mittwochs informiere ich Sie mit Marco Seifert in unserer Tagesvorschau. Christine Dankbar von der Berliner Zeitung kommentiert das Problem, dass Autos immer größer und breiter werden, in Berlin aber gleichzeitig raus sollen aus der Innenstadt. Oder doch lieber breitere Parkplätze? Wir schauen nach Frankreich, wo Millionen Menschen protestieren gegen die Rentenreform und beginnen jetzt am Wohnungsmarkt. Zu teuer. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia legt alle für dieses Jahr vorgesehenen Neubauprojekte auf Eis. Grund seien die Inflation und die gestiegenen Zinsen. In Berlin betrifft das den Bau von 1500 geplanten Wohnungen. Begonnene Projekte würden aber fertiggestellt.
Was das konkret für den Berliner Wohnungsmarkt bedeutet, besprechen wir mit Dr. David Eberhard vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Guten Morgen, Herr Eberhard.
Guten Morgen.
Morgen. Wir gehen davon aus, dass Sie zumindest diese Nachricht nicht überrascht hat, oder doch?
Es ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, dass die steigenden Finanzierungskosten, steigende Baukosten, Baumaterialknappheit und noch etliche andere Herausforderungen und Probleme am Wohnungsmarkt dazu führen, dass Neubauprojekte nochmal unter die Lupe genommen werden bzw. geschoben werden. Und auch hier geht es ja darum, dass Projekte nicht abgesagt werden, sondern dass sie verschoben werden.
Aber gerade auch mit Neubauten will ja die Berliner Politik den angespannten Wohnungsmarkt in den Griff kriegen. Was bedeutet denn die Vonovia-Entscheidung für die ohnehin schon angespannte Lage?
Das ist jetzt nur sozusagen die Kirsche auf der Sahne, die wir da sehen. In Berlin wird ja schon seit Jahren zu wenig gebaut und das ist das größere Problem. Wir haben in Berlin seit vielen Jahren schon die Notwendigkeit, dass mindestens 20.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt werden. Wir sind mit großer Mühe bei etwa 16.500. Also man sieht, dass da schon ein großes Delta ist. Also es wird schon lange zu wenig gebaut, um den Markt zu entspannen. Und wenn jetzt eben auch noch größere Wohnungsunternehmen ihre Neubauprojekte schieben müssen, heißt das, dass die Marktentspannung in noch weitere Ferne rückt.
Ja, Sie haben von den schwierigen Bedingungen gesprochen. Ich bin ganz ehrlich, mein Mitleid hält sich in engen Grenzen. Wir sprechen hier von einem Konzern, der im ersten Halbjahr 2022 einen operativen Gewinn von über 1 Milliarde Euro gemacht hat, nach Staatshilfen wegen gestiegener Energiekosten ruft und gleichzeitig die Mieten um 3,4% in 6 Monaten steigert für seine Mieter, die ja auch unter der Inflation leiden. Wie kann man solche Unternehmen dazu bringen, auch in Krisenzeiten Verantwortung zu übernehmen und nicht aus dem Neubaugeschäft auszusteigen, wenn die Gewinne mal nicht so sprudeln wie gewohnt?
Bei den Gewinnen ist da ein großes Missverständnis immer, dass gedacht wird, dieses Geld ist auf dem Konto. Das Geld ist ja nicht auf dem Konto, sondern das Geld ist im Wesentlichen Buch. Das sind im Wesentlichen Buchgewinne.
Also der Vonovia geht es so schlecht, dass sie nicht mehr bauen kann?
Der Vonovia geht es nicht so schlecht, dass sie nicht mehr bauen kann, sondern die Vonovia hat ja, wie gesagt, die Bauprojekte nur geschoben. Es ist die Frage, zu welchen Mieten dann diese Wohnungen am Ende verkauft werden können. Und das war ja auch ein Teil der Entscheidung, dass die Wohnungen, die jetzt zu diesen Konditionen gebaut werden, entsprechend dann auch zu Mieten an den Markt kommen müssten, die zu hoch sind beziehungsweise dann nicht mehr den sozialen Kriterien entsprechen und von daher eben man bessere Zeiten abwartet und die Bauprojekte, um es nochmal zu sagen, nicht auf Eis legt beziehungsweise nicht cancelt, sondern nur verschiebt im Baubeginn. Die Planungen laufen ja weiter.
Und die Unternehmen sagen dann immer, wir brauchen stabile Rahmenbedingungen. Der Bund müsse eingreifen und klare Förderrichtlinien liefern. Was heißt das und was kostet das?
Der Bund hat seine Förderung gerade im letzten Jahr sehr erratisch entwickelt. Es gab plötzliche Stopps von großen, wichtigen Förderprogrammen, gerade auch für energetisch optimierten Neubau. Wir brauchen hier wesentlich mehr Geld, als es bisher der Fall ist. Und vor allem brauchen wir aber eben auch die langfristigen Planungssicherheiten. Sie müssen sich vor Augen führen, dass ein Unternehmen, was heute baut, einen Horizont von 50, 60, 70 Jahren hat, innerhalb dessen diese Wohnungen beim Unternehmen bleiben. Und sie haben sehr, sehr langfristige Finanzierungen. Und von daher müssen sie auf Zusagen, die gemacht werden, sich jahrelang verlassen können müssen. Und da haben die Unternehmen in den letzten Jahren, ja, gerade auch in Berlin, immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht, dass Förderzusagen plötzlich verändert worden sind beziehungsweise nicht verlängert worden sind. Und von daher ist man ein Stück weit auch gebranntes Kind. Also da muss die Politik für Vertrauen werben, für Vertrauen wiederherstellen.
Ich hänge noch ein bisschen an Ihrer Aussage, dass die Bautätigkeit verschoben wird, weil sonst die Mieten, die man jetzt am Markt dann abrufen würde, zu hoch wären. Das heißt, wenn die Vonovia das jetzt verschiebt und dann baut, dann gibt es aber günstige Mieten.
Es gibt auf jeden Fall günstigere, oder das ist die Hoffnung bei der Vonovia und auch bei anderen Unternehmen, dass es dann günstigere Finanzierungsbedingungen gibt. Die steigenden Zinsen bzw. Zinsen sind der große Hebel bei Mieten. Je höher die Zinsen sind, desto höher sind die Finanzierungskosten und desto höher müssen dann entsprechend auch die Mieten sein, weil irgendwo muss das Geld für die Finanzierung oder die Refinanzierung ja herkommen und das geht nun mal nur über die Mieten. Von daher ist die Hoffnung, dass mit dann vielleicht wieder sinkenden Mieten, es gibt ja mit sinkenden Zinsen, es gibt ja auch schon wieder erste Überlegungen, dass die Zinsen vielleicht nicht so stark steigen, beziehungsweise auch ein Stück weit irgendwann mal wieder sinken werden, dass dann entsprechend auch die Finanzierungskosten günstiger werden und sich das dann auch bei den Mieten wiederfinden wird.
David Eberhardt vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen über die Entscheidung von Vonovia, den Neubau von Wohnungen für dieses Jahr zu stoppen. Eine Verschiebung, das betont er. Vielen Dank, Herr Eberhardt.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023 und Grund zum Feiern hat die erfolgreichste deutsche Skilangläuferin der vergangenen Jahrzehnte, Claudia Nüstert, vor ihrer Hochzeit bekannt als Claudia Künzel, wurde in Schoppau in der DDR geboren. Sie holte bei tatsächlich 4 Olympischen Winterspielen Medaillen, nämlich 2002, 2006, 2010 und 2014. Insgesamt 2-mal Gold, 3-mal Silber und 1-mal Bronze. Im Jahr 2015 hat sie dann ihre aktive Sportlerinnenkarriere beendet. Heute wird Claudia Nüstert, 45 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Ende der Maskenpflicht in Fernverkehrszügen. Heute ist der letzte Tag, an dem in der Bahn im Fernverkehr das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht ist. Ab morgen ist Schluss. Die Bundesregierung begründet die Entscheidung mit einer Analyse, die gezeigt habe, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur mehr zu erwarten sei. Vorher hatten Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein die Pflicht zum Tragen von Masken bereits im ÖPNV abgeschafft. In Berlin und Brandenburg ist ab morgen auch im ÖPNV, also bei BVG und S-Bahn, das Tragen einer Maske nicht mehr vorgeschrieben.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Können junge Menschen in Berlin kostenlos jede Menge Kultur erleben. Berlinerinnen und Berliner, die im Aktionszeitraum, jetzt Achtung aufpassen, zwischen dem 1. Februar und 30. April 2023 18 bis 23 Jahre alt sind oder werden und in Berlin gemeldet sind, können sich online unter jugendkulturkarte.berlin registrieren. Dann können Sie die Karte bis Ende Februar in öffentlichen Bibliotheken abholen. Auf dieser kostenlosen Jugendkulturkarte ist ein Guthaben von 50 Euro, das bis Ende April für Kulturerlebnisse eingelöst werden kann, zum Beispiel für Kino- und Theaterbesuche. Weitere Infos gibt es auch unter jugendkulturkarte.berlin.
Im weiten Rund
geht's im DFB-Pokal heute weiter. Nach dem 2:1-Sieg des 1. FC Union gegen den VfL Wolfsburg und dem 2:1-Sieg des VfB Stuttgart in Paderborn erwartet RB Leipzig heute um 18 Uhr die TSG Hoffenheim zum Achtelfinale. Das Spiel ist bei Sky zu sehen. Um 20.45 Uhr freut sich dann der FSV Mainz auf den kriselnden FC Bayern München. Das Spiel ist live im 1. zu sehen. Die anderen 4 Achtelfinalspiele finden erst in der kommenden Woche statt.
Und auf keinen Fall vergessen.
Mal wieder Ihr Passwort zu ändern. Ich bin so genervt von diesem Passwortgehassel. Man soll keines zweimal verwenden, überall ein anderes. Eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen.
Jawohl.
Und eine Woche später hat man es dann vergessen. Trotzdem ist heute der nationale Ändere-Dein-Passwort-Tag, der seit 2012 am 1. Februar begangen wird. Er soll das Augenmerk auf die Bedeutung von Passwortsicherheit lenken. Und Sie müssen mir jetzt nicht schreiben, dass das mit sicheren Passwörtern ganz einfach ist. Nein, ist es nicht. Ich merke mir auch nicht den Satz, Hertha hat 14 Punkte und einen neuen Manager und mache daraus das Passwort HH14PUNM. Sowas erklären mir dann nämlich immer Leute, dass man sich irgendwelche Sätze merken soll. Habe ich morgen nämlich auch vergessen. Ich bleibe bei Tom 1000.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Immer größer. Der Deutsche Städtetag hat den ungebremsten Trend zum SUV kritisiert. Für mehr Lebensqualität in den Städten sollten den Fahrern die Kosten fürs Parken und Fahren berechnet werden. Parkplätze zu vergrößern oder Parkhäuser umzubauen habe hingegen etwas Absurdes. Verkehrsexperten hatten ja kürzlich empfohlen, für Parkplatzneubauten künftig eine Breite von 2,65 Meter vorzugeben, 15 Zentimeter also mehr als bisher. Damit wollen sie dem Problem der immer breiter werdenden Autos begegnen. Streit ist auch die Debatte um Autos generell. Berlins grüne Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch möchte bis 2030 Verbrennermotoren komplett aus der Innenstadt verbannen.
Natürlich verbiete ich nicht Autos von einem Tag auf den anderen plötzlich in der Innenstadt unterwegs zu sein. Das wäre unverantwortlich. Dafür stehe ich nicht. Ich mache eine vernünftige Politik, aber konsequent. Deswegen will ich es jetzt ansagen, dann wissen alle Menschen rechtzeitig Bescheid.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar.
Sie ist politische Korrespondentin bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Christine Dankbar.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Autos werden immer größer, sollen aber gleichzeitig raus aus den Städten. Wie soll das zusammengehen?
Tja, also der Trend ist ja schon bemerkenswert. Wir reden irgendwie über nichts anderes als Fahrradwege und Autos raus aus der Stadt. Und gleichzeitig gurken immer mehr von den dicken Schlitten in der Innenstadt rum und versperren den Platz. Aber ich glaube, die beiden Tatsachen passen vielleicht auf so eine verschrobene Art und Weise gerade ganz gut zusammen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass sich da eine bedrohte Spezies nochmal aufbäumt, bevor sie dann hoffentlich vielleicht endgültig ausstirbt. Aber wenn man sich das Schicksal der Dinosaurier anschaut, ist es natürlich keine so zielführende Strategie. Nur im Überlebenskampf geht es ja auch nicht immer rational zu. Und da ich jetzt gerade Autos mit Dinosauriern verglichen habe, will ich gleich dazu sagen, ich habe auch ein Auto und ich fahre das wirklich gern. Allerdings fahre ich nicht mehr so gerne in die Innenstadt. Und wenn ich ehrlich bin, dann hat das ein bisschen was mit dem Klima zu tun, vor allem aber mit dem Platz. Und nee, das geht jetzt nicht darum, dass Frauen nicht einparken können. Wer in Berlin Auto fährt, der kommt in die kleinste Lücke, egal welches Geschlecht da hinterm Lenkrad sitzt. Ich habe den Eindruck, als ob die Straße, in der ich wohne, jedes Jahr schmaler wird. Mittlerweile kommen hier kaum noch zwei Autos aneinander vorbei. Und in den Parkhäusern ist es wirklich das Gleiche. Ich habe original schon mal perfekt auf einer Stellfläche zwischen zwei Autos geparkt und dann die Tür nicht mehr aufbekommen. Da lernt man die Autoindustrie echt zu verfluchen. Das mit dem Platz ist nämlich keine Einbildung, ist ja schon gesagt worden. Experten haben festgestellt, dass die Autos im Schnitt alle 10 Jahre etwa 5 Zentimeter breite werden. Das betrifft jetzt alle Autos, aber das ist schon schlimm genug, aber der Problembär ist eindeutig der SUV. SUV, Sport Utility Vehicle. Das sind Geländelimousinen oder Stadtgeländewagen. Und da geht der ganze Unsinn doch schon los. Wer braucht ein Landauto in der Stadt? Und an der Stelle müssen wir jetzt über ein Klischee reden, das offenbar gar keins ist. Britische Psychologen haben nämlich vor kurzem herausgefunden, dass sich vor allem die Männer ein großes Auto wünschen, bei denen es die Natur an einer anderen wichtigen Stelle nicht so gut gemeint hat. Das ist kein Witz. Die Psychologen haben das kürzlich in einer Zeitschrift veröffentlicht. Ich will ja nicht unken, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind das keine Einzelfälle. Laut Kraftfahrtbundesamt haben ausgerechnet die SUV im vergangenen Jahr mit knapp 30% den größten Anteil bei den Autoneuzulassungen gehabt. Und da angeben ohne Zuschauer langweilig ist, fahren die meisten halt eben in den Innenstädten rum. Oder sie stehen da rum. Und jedes einzelne von ihnen braucht beim Parken so viel Platz wie ein durchschnittliches Kinderzimmer. 10 Quadratmeter nämlich. So, das ist das Problem. Und die Frage ist, wie man da eine Lösung findet. Man kann es jetzt natürlich machen wie unsere Verkehrssenatorin und kurzerhand die Straße für den gesamten Autoverkehr sperren. Aber wenn es dann halt nur 500 Meter in der Friedrichstraße sind, ist auch nicht vielen damit geholfen. Und der Deutsche Städtetag, es wurde schon angesprochen, hat einen anderen Ansatz. Die wollen den SUV-Fahrern mehr Geld fürs Parken abknöpfen. Es scheint mir jetzt aber auch nicht das Wahre zu sein, denn es bleibt ja dann einfach trotzdem eng und ich bin sicher, die würden das auch noch bezahlen. Vielleicht frischt man die Sache mit der Umweltzone nochmal wieder auf. Diesmal geht es dann nicht nur um Schadstoffe, sondern um Automaße. Wer zu groß ist, darf nicht in die City. Man kann es ja mit einem neuen Park-and-Ride-System koppeln. Wer wirklich selber fahren möchte, steigt dann halt nicht in die S-Bahn um, sondern auf dem Fahrrad. Und dazu ganz schnell noch eine Zahl zur Flächenverteilung in der Stadt. Das Auto hat auch in Berlin, trotz aller grüner Verkehrspolitik, immer noch am meisten davon. Ganze 0,4% Straßenland sind in den vergangenen Jahren zugunsten der Fahrräder abgegeben worden. So kann es doch wirklich nicht bleiben. SUV-Besitzer könnten es ja vielleicht mit einem Lastenfahrrad probieren. Die sind auch schön groß.
Der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Kein Keine Zahl bringt die Bevölkerung Frankreichs derzeit so sehr auf die Palme wie die 64. Denn während wir in Deutschland uns schon an den Gedanken gewöhnt haben, bis 67 Jahren zu arbeiten, wird in Frankreich gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters um 2 Jahre, nämlich die besagte 64, demonstriert. Allerdings soll mit der Reform parallel die Zahl der Beitragsjahre in Frankreich auf 43 steigen. Und wenn man da mal nachrechnet, wer also mit 25 ins Berufsleben gestartet ist, muss dann zum Beispiel bis 68 arbeiten, um die volle Rente zu bekommen. Gestern war der zweite große Protesttag, in dem Streiks das Land größtenteils lahmgelegt haben. Und der Streik könnte weitergehen, denn die Gewerkschaften wollen die 64 nicht verhandeln. Die Premierministerin will aber davon nicht mehr abweichen.
Wir sprechen jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin. Guten Morgen, Stefanie Markert.
Guten Morgen.
Morgen.
Stefanie, wie sehr hat der Streik den Alltag der Franzosen verändert?
Nun, man ist es hier ja schon gewohnt irgendwie, ne? Also bei den Leuten, die Kinder haben, geht's los. Sie müssen gucken, wo kriegen sie die Kinder unter? Gibt's irgendwo eine Nothilfe oder gehen die dann zu Oma und Opa? Man muss vorher auf jeden Fall nochmal voll tanken, weil man weiß nicht, die Raffinerien werden bestreikt. Also das hat sehr große Eingriffe in den Alltag. Teilweise waren auch die Rathäuser zu, also man konnte keine Behördengänge machen und so weiter und so fort. Natürlich Transport, keine Metros, weniger Züge, auch Richtung Deutschland. Aber das geht hier so weiter, das kennen die Franzosen und sie sind ja mehrheitlich dafür, diese 64, diese ominöse Zahl zu kippen. Also stehen sie auch mehrheitlich hinter den Streikenden und arrangieren sich. Und das sind ja auch schon für nächste Woche wieder 2 Tage angekündigt. Nächsten Dienstag soll es weitergehen und dann nächsten Samstag. Das sind die Termine, die gestern Abend dann noch eine gemeinsame Tagung aller großen Gewerkschaften vereinbart haben.
Ja, du hast es gesagt, in Frankreich wird häufig gestreikt. Das hat eine gewisse Tradition. Hat der Streik dennoch dieses Mal eine andere Dimension?
Nun, auf jeden Fall waren mehr Leute auf der Straße, die dann auch demonstriert haben, als beim ersten Mal am 19. Januar. Also diesmal waren es nochmal ein paar hunderttausend mehr. Die Gewerkschaften sprachen sogar von über 2 Millionen Menschen. Offiziell waren es 1,26 oder so, mehr als letztes Mal. Die Zahlen gehen aber auch immer weiter auseinander. Also gerade da hat sich diese Mobilisierung noch deutlicher gezeigt. Die einzelnen Prozentzahlen, wie viel in welcher Branche gestreikt hat, wichen ein bisschen davon ab. Teilweise waren sie aber unter der ersten Sache, aber sichtbarer wurde diese Mobilisierung durch jetzt nicht mehr nur 200 Demonstrationen wie beim ersten großen nationalen Protesttag, sondern jetzt über 250 Demonstrationen, heißt über 250 Kommunen, Orte, Städte, die sich beteiligt haben. Also das wird größer und das wird sichtbarer. Und deshalb waren die Leute natürlich auch sehr wütend, dass die Premierministerin schon vorher gesagt hat, aber übrigens die 64, das ist nicht verhandelbar. Naja, und da haben die sich natürlich gesagt, das wollen wir erst mal sehen.
Also wütend sind sie. Wie friedlich sind denn die Proteste und wie groß ist die Gefahr einer gewalttätigen Eskalation?
Es kann natürlich hier immer Ausschreitungen geben, gab es ja gestern auch vorübergehende Festnahmen und zerschmetterte Vitrinen, sowas gehört auch immer dazu, aber es blieb weitgehend friedlich und man hat dann teilweise natürlich auch so ein bisschen Volksfestcharakter, aber die Gewerkschaften sind entschlossen, genau wie die Regierung. Nächste Woche geht ja der Gesetzesentwurf ins Parlament und da verhärten sich die Fronten auch schon. Da haben die Opposition von rechts und die von links, die haben schon gestellt, man wolle dieses Gesetz für ein Referendum eben vorbereiten. Und das Protokoll sah eben nicht vor, dass es sowas, so eine Anträge zweimal gab. Da wurde jetzt also gelost und der Antrag der rechtsextremen Partei Rassemblement National, der wurde ausgelost. Also der wird dann vorgestellt und es soll zu einem Referendum kommen. Aber das ist so in der Weise gar nicht vorgesehen. Also das wird noch ziemlich viel Gehacke um dieses Gesetz geben.
Mit 64 in Rente gehen klingt für uns in Deutschland nicht dramatisch. Die allerdings angesprochenen 43 Beitragsjahre erreichen bei uns auch Millionen Menschen nie. Ist es für die meisten Französinnen und Franzosen wirklich undenkbar, Franzosen heißen sie, länger zu arbeiten?
Na gut, es gibt natürlich dann Ausnahmen. Wenn jetzt ein Bäckerlehrling mit 16 angefangen hat oder andere mit 18, da gibt es Höchstgrenzen und höchste Arbeitsjahre, die dann natürlich auch greifen. Ja, also niemand wird hier bis 85 irgendwie Brötchen backen oder so. Das wissen die Franzosen auch. Das wurde auch vorgerechnet, wo da die Ausnahmen sind. Und es gibt auch 1 Milliarde Euro für einen Fonds zur Prävention von Berufskrankheiten und so weiter. Aber die Reform kommt irgendwie nicht zur Unzeit. Ja, also die Rentenkasse Krankenkassen haben gerade letztes Jahr 3 Milliarden Euro plus gemacht, nicht minus. Dieses Defizit, wo man gegensteuern will, das kommt erst in weiter Ferne, in einigen Jahren wurde das ausgerechnet, dass dann die Kassen defizitär werden. Und jetzt haben wir Energiekrise, wir haben Ukraine-Krieg, wir haben all diese Belastungen, Inflation, die auf die Leute, auf die Seele der Menschen drücken. Und hinzu kommt noch eine ganz interessante Sache. Es gab jetzt eine Umfrage, der Wert der Arbeit, das ist den Franzosen nicht mehr so wichtig wie früher. Nur einer von fünf sagt, Arbeiten, das ist für ihn noch sehr, sehr wichtig. Fast 40% sind weniger motiviert als vor Covid. Da spielt natürlich auch Homeoffice eine Rolle. Und ganz viele sind auch gar nicht mehr stolz auf ihre Betriebe. Es gibt also eine Rekordzahl an Kündigungen und so weiter. Also das ist einfach nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens, die Arbeit. Und mit den anderen Faktoren, Energiekrise, Inflation, alles wird teurer, kommt diese Reform also einmal mehr zur Unzeit und deshalb auch dieser große Kampf dagegen.
In Frankreich haben auch gestern Millionen Menschen gestreikt, um so gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters zu demonstrieren. Auf den aktuellen Stand hat uns unsere Korrespondentin in Paris gebracht. Vielen Dank, Stefanie Markert.
Bitteschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Astrid Lindgren, Schriftstellerin. Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern.
Ende der Denkpause.
Und das war's für heute mit Wach und Wichtig. Wenn Sie mögen, ich würde mich sehr freuen, schalten Sie morgen früh ab 9 Uhr wieder ein. Bis dahin.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.